Nachrichten von Radio Dreieckland.
Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer ist es Dienstag und ich begrüße euch heute zu unserem Info. Zunächst auch wie gewohnt die Telefonnummer, unter der ihr uns hier im Studio erreichen könnt. Sie lautet Freiburger Vorwahl und dann 31028. 31028. Und wie immer sind wir froh, wenn ihr euch beteiligt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Ergänzungen habt oder auch Kritik, ruft nur an. Zunächst aber jetzt unser Themenüberblick.
Ein neuer Bürgermeister und noch ein weiterer in Sicht.
Zur Stunde tagt im Freiburger Rathaus der Gemeinderat. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neuwahl des Kulturbürgermeisters. Außerdem soll mit dem Umweltdezernat ein weiterer Bürgermeisterposten für Freiburg geschaffen werden. Die Freiburger Gerüchteküche will es bereits seit langem wissen. Grüne und SPD hätten die Ämter schon längst untereinander aufgeteilt. Zu den Hintergründen der heutigen Gemeinderatsentscheidungen ein Bericht und dann hoffentlich noch ein aktueller Anruf direkt aus dem Gemeinderat.
Erneute Initiative für einen Freiburger Appell.
Aktivitäten gegen die Haftbedingungen der politischen Gefangenen gab es in letzter Zeit nicht allzu viele. Da möchten jetzt einige Freiburger und Freiburgerinnen wieder etwas ändern und laden morgen zu einem ersten Treffen ein. Zur Vorbereitung dieses Treffens haben wir Michel Moos, Freiburger Rechtsanwalt und Mitinitiator des Aufrufs, zu uns in die Sendung eingeladen.
Schwermetall auf dem Greta-Gelände in Freiburg.
Die Werte im Freiburger Stadtviertel im Grün sind alarmierend. Leben und Arbeiten auf einer Sondermülldeponie? Wir führen ein Studiogespräch mit einem Mitglied der Greta-Baukooperative, die auf dem betroffenen Gelände arbeitet.
Die Deutsche Kommunistische Partei, DKP, und ihre Unternehmen vor dem Aus?
Nicht nur inhaltliche Auseinandersetzungen um die künftige Parteilinie setzen der DKP zurzeit zu. Auch finanziell steht der Ruin ihrer Unternehmen ins Haus, seitdem die SED ihre Unterstützungszahlungen aus Ost-Berlin gekappt hat. Über die Zukunft unterhielten wir uns mit einem Redakteur der noch Tageszeitung OZ, unsere Zeit, aus Stuttgart.
Der Krieg in El Salvador gegen die Bevölkerung hat seit Anfang der 80er Jahre eine Flüchtlingswelle ausgelöst.
Viele Flüchtlinge landeten in Flüchtlingslagern in Honduras. Jetzt wollen die Flüchtlinge wieder zurück nach El Salvador. Zu den Hintergründen ein Gespräch mit Heide Trommer, die gerade aus Honduras zurückgekehrt ist.
Ja, und dann haben wir noch drei aktuelle Telefonberichte vorgesehen, von denen wir weder den genauen Zeitpunkt ihres Eintreffens kennen, noch wissen, ob sie überhaupt zustande kommen.
Erstens der bereits erwähnte Bericht aus dem Freiburger Gemeinderat.
Zweitens ein Telefonat direkt aus Ost-Berlin, wo zur Stunde Bundeskanzler Kohl seine deutschen Staatsbürgerpflichten erledigt. Mehrere Oppositionsgruppen wollen ihn recht eigenwillig in Empfang nehmen. Motto: Wollt ihr die Bananenrepublik?
Und drittens ein Anruf von Frankfurter Prozessbüro, der uns aktuell über den Verlauf des heutigen Verfahrens gegen Stadtbahn West-Gegner informieren soll.
Lassen wir uns also überraschen und starten zunächst mit unseren Kurzinfos.
Vor zwei Wochen haben wir über eine Unterschriftenaktion berichtet, die von der Friedenskoordination Westpfalz durchgeführt wird. Anlass waren die Vorgänge um das US-Giftgaslager Fischbach bei Pirmasens, wo nach jahrzehntelanger geheimer Lagerung jetzt das deponierte Nervengift plötzlich heimlich abtransportiert werden soll. In dem Bürgerappell wird eine genaue Information der Bevölkerung, eine vergleichende Risikostudie über die gefahrenärmste Vernichtungsmethode der Stoffe und ein allgemeines Verbot von C-Waffen gefordert. Jetzt liegt die erste Zwischenbilanz der Unterschriftensammlung vor. Innerhalb kurzer Zeit haben 11.000 Menschen den Appell unterschrieben. Für die Friedenskoordination Westpfalz ein Zeichen, dass die Bevölkerung nicht mehr länger bereit ist, die Geheimhaltungspolitik in Sachen Giftgaslagerung hinzunehmen. Der Bundesregierung und dem rheinland-pfälzischen Innenminister wird aber noch bis Januar Zeit gelassen, um zu den Forderungen Stellung zu nehmen. Denn die Unterschriftenaktion läuft noch bis zum 13. Januar 1990. Wer noch Unterschriften listen möchte, kann sich bei uns melden und erhält dann die Adresse der Friedenskoordination Westpfalz.
Weiterhin Streit um Jugendzentrum in Waldkirch. Das autonome Jugendzentrum in Waldkirch feiert dieser Tage sein 15-jähriges Bestehen. Aber es scheint, als wollten die Waldkircher Politiker dafür sorgen, dass das Jugendzentrum in der bisherigen Form zu existieren aufhört. CDU und Freie Wähler sprechen von einer linken Kaderschmiede und werfen den Betreibern des Jugendzentrums alle möglichen Untaten vor, so etwa die zur Verfügungstellung eines Raumes für die Arbeit der Waldkircher Redaktion von Radio Dreieckland. Ein wahrhaftig staatsgefährdendes Verhalten. Nach langem Hin und Her, in dessen Verlauf sich auch der Gemeinderat einige Male der Frage widmete, wurde zuletzt auf Antrag der SPD beschlossen, ein sogenanntes Forum einzurichten, das über die Zukunft des Jugendzentrums entscheiden soll. An diesem Forum sollen Vertreterinnen und Vertreter aller Jugendgruppen und Jugendverbände teilnehmen. Der Jugendzentrumsverein griff dem von oben verordneten Forum am letzten Freitag vor und veranstaltete selbst eine Podiumsdiskussion über das Zentrum, an der alle Parteien des Waldkircher Gemeinderates teilnahmen. Vor mehr als 120 Leuten, die mehrheitlich klar hinter dem Konzept des autonomen Jugendzentrums standen, wurden die unterschiedlichen Standpunkte dargelegt, ohne dass sich viel an den Positionen änderte. Nach wie vor hantieren CDU und Freie Wähler mit Pauschalvorwürfen, die sie schon deshalb nicht präzisieren können, weil sie sich nie im Jugendzentrum aufhalten. Und nach wie vor steht die selbst von städtischen Sozialarbeiterinnen abgelehnte Forderung im Raum, einen oder eine solche städtische Sozialarbeiterin ins JUZ zu setzen. Die Teilnahme an der Diskussion am Freitag hat aber zumindest gezeigt, dass die Parteien ihre Disziplinierungsmaßnahmen nicht ohne Widerstand über die Bühne bringen werden. Die Waldkircher Redaktion von Radio Dreieckland, die Elzwelle, wird in ihrer nächsten Sendung ausführlich über die Diskussion am Freitag berichten. Und zwar wieder an einem Freitag, am Freitag, den 29. Dezember.
Das hätte aber schon früher einfallen können.
UNO-Resolution für El Salvador. Zu El Salvador, Verzeihung. Gestern hat die Vollversammlung der UNO einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der die Menschenrechtsverletzungen in El Salvador verurteilt werden und die beiden Konfliktparteien, also die salvadorianische Regierung und die FMLN, aufgefordert werden, einen sofortigen Stopp der bewaffneten Auseinandersetzungen zu vereinbaren. In der Resolution wird auch die Ermordung der 6 Jesuiten und der 2 Hausangestellten verurteilt und zugleich die Besorgnis über die Bombardierung und den unmenschlichen Gebrauch von Waffen mit hoher Schlagkraft durch das salvadorianische Militär gegen die Zivilbevölkerung zum Ausdruck gebracht. Während uns zu dieser Resolution bislang keine Stellungnahme aus El Salvador vorliegt, erhielten wir aber einen Bericht über eine erfolgreiche Aktion der Befreiungsbewegung FMLN am vergangenen Samstag. Sie griff nördlich der Stadt Usulután mehrere Kompanien des salvadorianischen Militärs an und vernichtete eine davon ganz und zerschlug 2 weitere, wie es in einem Kommuniqué der FMLN heißt. Die Niederlage des Militärs wird darin als größte militärische Niederlage seit 1984 bezeichnet. Die FMLN gab auch bekannt, dass sie bei der Aktion am Samstag ein großes Arsenal an Waffen erbeutete. Mit dem Krieg des Militärs gegen die Bevölkerung in El Salvador hat auch der Beitrag zu tun, den wir am Ende der heutigen Sendung spielen werden, nämlich über die Flüchtlingslager in Honduras.
Deutsche müssen einander beistehen. So titelt heute die Tageszeitung Taz auf der ersten Seite und zitiert Willy Brandt, der gestern auf dem Parteitag der SPD eine deutschlandspolitische Grundsatzrede hielt. Und weiter, Willy Brandt im Originalton. Zitat: Einander beistehen ist jetzt der Deutschen erste Bürgerpflicht. Frei nach dem Motto: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Seine Bürgerpflicht übt Bundeskanzler Kohl zur Stunde in Ostberlin aus. Ganz nach seinem Geschmack, versteht sich. Als Weihnachtsgeschenk für die Brüder und Schwestern im Osten soll er 100 Milliarden D-Mark als Bürgerschaftsprogramm in der Tasche haben. Bürgschaften für die Investitionen bundesdeutscher Unternehmen, die in den kommenden 10 Jahren 10 Milliarden D-Mark jährlich in der DDR investieren wollen. Weihnachtsgeschenke allerdings erhalten nur brave Kinder. Einführung von marktwirtschaftlichen Prinzipien ist auf der ökonomischen Ebene angesagt. Die Wiedervereinigung unter dem Schirm des westdeutschen Kapitals auf der politischen Ebene. Fragt sich nur, ob in Anbetracht dieser Aussichten die Menschen in der DDR so ausnahmslose, brave Kinder sein wollen. Wollt ihr die Bananenrepublik? Wir nicht. Demo zum Kohlbesuch. Für den Erhalt der Souveränität der DDR. Gegen Ausverkauf und Wiedervereinigung. Unter anderem unter diesen Losungen findet zur Stunde in Ost-Berlin eine Demonstration und Kundgebung statt, zu der mehrere DDR-Oppositionsgruppen aufgerufen haben. Wir zitieren aus dem Aufruf der Initiative Vereinigte Linke.
An alle. In der Stunde größter Gefahr, in der Stunde drohenden Ausverkaufs unseres Landes, wenden wir uns an euch, das Volk der DDR, und insbesondere an die Arbeiter in den Betrieben, die Bauern auf dem Lande, die Wissenschaftler in den naturwissenschaftlich-technischen Lehr- und Forschungseinrichtungen, an alle, die die Werte schaffen, und mit ihnen an alle ehrlichen, aufrechten und arbeitsamen Menschen in diesem unseren Land, mit dem Ruf: Lasst den Ausverkauf nicht zu.
Und die studentische Anti-Wiedervereinigungsinitiative Berlin fragt:
Habt ihr das Recht auf Mitbestimmung in euren Betrieben gefordert, um von Daimler-Benz, Springer und Krupp entlassen zu werden? Habt ihr das Machtmonopol der SED gebrochen, um euch von der Macht der Monopole regieren zu lassen? Macht ihr der Politbürokratie die Privilegien streitig, um sie anderen zu geben? Habt ihr der Stasi den Laufpass gegeben, um euch den Verfassungsschutz ins Land zu holen? Wollt ihr die Warteschlangen vor den Läden gegen Warteschlangen vor den Arbeits- und Sozialämtern eintauschen? Wollt ihr in Zukunft euren Wohlstand auf Kosten der Dritten Welt aufbauen? Habt ihr den Waffenhandel von COCO aufgedeckt, nur um den von MBB ins Land zu lassen? Wart ihr jahrelang stolz darauf, dass in unserem Land mit den Nazis abgerechnet wurde, um jetzt den Republikanern Tür und Tor zu öffnen? Beginnt ihr Umweltbewusstsein zu entwickeln, um es in Plastiktüten zu ersticken? Wollt ihr Mietwucher und Obdachlosigkeit auch hier? Seid ihr auf die Straße gegangen, um euch jetzt beerdigen zu lassen?
Über den Verlauf der Demonstration und Kundgebung in Ost-Berlin erwarten wir im Laufe der Sendung einen Telefonbericht direkt aus Ost-Berlin. Parallel zu den Aktionen in Berlin finden in zahlreichen Städten der Bundesrepublik und auch hier in Freiburg Mahnwachen statt, organisiert von der Friedensbewegung und der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner, zur Bekräftigung der Forderungen: vom deutschen Boden nur noch Frieden, gegen Militär, Armee und Rüstungsindustrie in Ost und West. Die Mahnwache in Freiburg fand und findet zurzeit auf dem Münsterplatz statt, gerade jetzt während unserer Sendung. Blick in den Freiburger Gemeinderat. Ein neuer Bürgermeister und noch einer in Sicht.
Jetzt direkt erwarte ich mir gar nichts davon, weil ich von der Kultur, die offiziell von der Stadt so gefördert wird, mir nicht so viel von verspreche. Also erstmal gar nichts.
Und du?
Ich muss das Gleiche sagen. Ja, es liegt wohl daran, dass ich keine Ahnung habe, was überhaupt für eine Qualifikation oder sonst irgendwas der vermutliche Kulturbürgermeister Landsberg haben wird, da er sich wohl bisher, schätze ich mal, nicht allzu viel mit verschiedenen Arten von Kultur auseinandergesetzt hat, sondern allein in der SPD tätig war und jetzt halt einen Titel hat.
Merci. Ja. Das war eine kleine Umfrage unter meinen Arbeitskollegen heute hier im Radio. Bereits seit 16 Uhr heute sind die Freiburger Gemeinderäte und Rätinnen im Rathaus versammelt, diesmal zu einer Gemeinderatssitzung mit personellen Konsequenzen. Die Tagesordnungspunkte 2, 3 und 4 klingen zunächst für Laien recht unverständlich. Da heißt es: Beschluss über Geschäftskreise der Beigeordneten, Beschluss über die Hauptsatzung der Stadt Freiburg und Wahl einer hauptamtlichen Beigeordneten der Stadt Freiburg. Dahinter, hinter diesen schönen Worthülsen, verbergen sich allerdings in der Stadtöffentlichkeit bereits breitgewalzte Themen. Es geht einerseits um die Neuwahl des Kulturbürgermeisters, andererseits um die Schaffung einer weiteren neuen Bürgermeisterstelle für einen Umweltbürgermeister, der dann Anfang 1990 gewählt werden soll. Und auch Personen für die Posten werden seit längerem gehandelt. Trotz 8 vorliegender Bewerbungen, darunter eine Frau, sprechen eingeweihte Kreise längst fast ausschließlich von Thomas Landsberg, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Freiburger Rathaus, wenn es um den zukünftigen Kulturbürgermeister geht. Und dass ein Umweltdezernat das Steckenpferd der Grünen ist, Ihr Fraktionsmitglied Peter Heller sich auch schon auf dem Sprung in den Bürgermeistersessel befindet, ist nun auch nichts Neues. Aufgehen könnte diese dergestalten grün-sozialdemokratischen Pläne dann, wenn die Fraktionen heute geschlossen gemeinsam abstimmen und womöglich auch noch je eine Stimme der Friedensliste und der ÖVP hinzukommt. Eine Situation, die den CDU-Kreisvorsitzenden und Regierungspräsidenten Nothelfer denn auch zu Aussprüchen veranlasst wie, Zitat, Vetterleswirtschaft und rot-grüner Selbstbedienungsladen. Wobei ihm vermutlich eher das Rot-Grün stört als der Umstand der Vetterleswirtschaft, die CDU-Kreisen als Mittel der Politik wohl auch nicht ganz unbekannt sein dürfte. Kritik an der offensichtlichen Einigung in Personalfragen seitens der Grünen und SPD kommt auch von weiteren Kreisen. Kreise, die wohl befürchten, außerhalb der zukünftigen Vetterleswirtschaft zu stehen. Klaus Mangold, Vorstandsvorsitzender der Rhodia AG, dem mit 2.356 Beschäftigten größten Betrieb der Stadt Freiburg, zum Beispiel, ist es Angst und Bange vor einem Umweltdezernat und den daran gekoppelten beschließenden Umweltausschuss, über dessen Einführung heute im Gemeinderat auch abgestimmt werden soll. Ein Umweltausschuss könne die Freiburger Wirtschaft belasten. Ein Hammer sei es, wenn ein solcher Ausschuss auch noch ein Vetorecht zu allen bau- und nutzungsrechtlichen Fragen erhalte. Kein Wunder, dieser Protest. War doch die Zigarettenfilterproduktion der Rhodia in Bezug auf ihre Umweltbelastungen in den letzten Jahren nicht nur einmal in das Kreuzfeuer der Kritik geraten. Das Unternehmen fürchtet anscheinend nicht ganz unbegründet eine genauere Kontrolle ihrer Emissionen. Aber auch die, die nach CDU und Unternehmerauffassung sich in Anbetracht der Mehrheitsverhältnisse nur freuen könnten, tun dies nicht wie geplant. Zum Beispiel die Bürgerinitiative gegen eine Bebauung des Rieselfelds im Freiburger Westen. Die kann nicht verstehen, wieso die grüne Fraktion just nach der Gemeinderatswahl nicht mehr jeglicher Bebauung des ökologisch wertvollen Geländes ablehnt, sondern gemeinsam mit der SPD für eine 30-Hektar-Bebauung und die Ansiedlung der sogenannten 15. Fakultät in dem Gebiet eintritt. Zum Beispiel auch die Gegner und Gegnerinnen einer Kultur- und Tagungsstätte in Freiburg. Sie mutmaßen, dass auch die Ablehnung der KTS für die grüne Gemeinderatsfraktion ein Thema ist, das dem Personalkompromiss mit der SPD mehr oder weniger offensichtlich geopfert wird. Und auch der grüne Kreisverband selbst fragte auf seiner Mitgliederversammlung am 30.11.1989, wie weit dürfen Kompromisse gehen? Und das in Anbetracht der Absichtserklärung der grünen Fraktion, eine stabile, linke, grüne, rote, ökologische Politik in Freiburg in den nächsten Jahren garantieren zu wollen. Die Amtszeit des heute zu wählenden Kulturbürgermeisters beträgt 8 Jahre, genau wie die des Umweltbürgermeisters, für den heute das Startsignal gegeben werden soll. 8 Jahre und trotz Rot-Grün keine Pausenzeit für Bürgerinitiativen und außerparlamentarische Kräfte, die weniger kompromissfreudig als die Kandidaten und ihre Fraktionen sind. Ob allerdings die Beschlüsse zur Stunde im Freiburger Gemeinderat denn auch so getroffen werden, wie wir es annehmen, das wird im Laufe dieser Sendung eine Korrespondentin aus dem Gemeinderat uns mitteilen, falls es vom zeitlichen Ablauf der Gemeinderatssitzung her möglich ist. Ja, es läuft von Anfang an nicht ganz programmgemäß hier. Unser Studiogast Michel Moos ist noch nicht eingetroffen, deswegen eine kleine Programmumstellung. Wir fahren fort mit dem Beitrag zu der UZ, der Tageszeitung der DKP. Die Deutsche Kommunistische Partei, kurz DKP, und ihr gesamter Apparat, Zeitungen, Buchläden, nahestehende Organisationen scheinen ins Schleudern zu geraten. Nicht nur die interne Kritik, die seit über einem Jahr tobt, führt zu Parteiaustritten und einer Beschränkung ihrer Aktivitäten. Jetzt scheint nach allem, was aus der bürgerlichen Presse zu erfahren ist, auch ihr finanzieller Garaus ins Haus zu stehen. Der Grund? Die lange Zeit offiziell bestrittenen Unterhaltszahlungen seitens Ost-Berlin werden von der dortigen SED eingestellt. Über die Zukunft sprachen wir mit Jörg Sommer, noch Redakteur der DKP-Tageszeitung Unsere Zeit, kurz UZ, aus Stuttgart.
Ja, wie sieht die Zukunft der UZ aus?
Ja, das würden wir natürlich alle selber gern wissen. Das Problem ist folgendes, dass natürlich ein Projekt einer linken Tageszeitung in der BRD, da geht es ja tatsächlich nicht anders, sich sehr schwierig finanziert. Das heißt also, es ist nicht bei der UZ noch um einiges weniger als auch bei der Taz mit Werbeeinnahmen zu rechnen im größeren Maßstab. Werbeeinnahmen, die im Allgemeinen bei Tageszeitungen den größten Brocken der Finanzierung ausmachen. Wir hatten bis jetzt eine ganze Menge Werbung drin auch, das kann man ruhig sagen, aus sozialistischen Ländern. Das sind zum Beispiel Werbeeinnahmen, die in Zukunft sicherlich nicht mehr in dem Maße da sein werden. Also wir haben bereits die konkrete Erfahrung gemacht mit Ungarn, dass da Werbeaufträge gekündigt wurden. Wir haben aber auch bei uns bis jetzt die Konstruktion gehabt bei der UZ, dass die von einem Verlag betrieben wird, der auch noch eine Reihe anderer Zeitschriften rausgibt, der gleichzeitig auch eine Druckerei betreibt, auch Auftragsdruck macht, auch für größere Verlage hier bei uns in der BRD. Und da fällt zurzeit auch einiges weg. Und das ist eigentlich eine relativ große Finanzierungslücke, die bei uns dazu führt, dass zurzeit überlegt wird, die UZ unter Umständen doch so schmerzhaft es auch für uns ist, von einer Tageszeitung zu einer Wochenzeitung umzustellen.
Inwieweit haben denn diese Veränderungen in der finanziellen Unterstützung zu tun mit der DDR? Also das ist mir jetzt nicht so ganz deutlich geworden. Inwieweit hat dieser Verlag zum Beispiel, ist der betrieben worden von Seiten der DDR? Oder könntest du das nochmal ein bisschen genauer ausführen?
Ja, das ist also so, dass der Verlag natürlich nicht betrieben wurde von der DDR oder auch nur direkt irgendwie DDR-Gelder bekommen hat, wie es ja gerne im Verfassungsschutzbericht immer wieder angeführt wird. Da gibt es ja diese Zahl von, ich glaube, 60 oder 65 Millionen, die regelmäßig durch die Verfassungsschutzberichte geistern. Es ist aber natürlich so, dass, wie ich bereits sagte, die Anzeigen zum einen Teil etwas ausgemacht haben. Zum anderen natürlich auch aufgrund der Krise der DKP zurzeit die Anzahl der Abonnenten zurückgegangen ist, der UZ, was natürlich bei einer Zeitung in dieser Auflagenhöhe dann schon eine ganze Menge ausmachen kann. Und es ist weiter so, dass, wie gesagt, eine Reihe von Verlagsprojekten jetzt zurzeit, die im Gesamtverlag der UZ liefen, die zum Teil auch liefen als Koproduktion mit Verlagen, auch in der DDR, die jetzt auch aufgrund ihrer ganzen Geschichte, Reise, Regelungen und so weiter, ja auch stärker darauf achten muss, Devisen zu bekommen und deshalb zwangsläufig auch darauf angewiesen sind, stärker mit, jetzt sage ich mal hier, kapitalistisch orientierten Verlagen zusammenzuarbeiten, die auch einfach mehr Finanzkraft haben als wir.
Ich habe gehört, dass eure Buchhandlungen, also die Akzentbuchhandlungen, in gewisser Weise auch betrifft?
Das betrifft diese Buchhandlung sicher auch, wobei ich nun als UZ-Redakteur nicht genau weiß, was mit den Buchhandlungen ist. Es ist auch ein ganz anderes Unternehmen. Die Buchhandlungen gehören zu der Akzent GmbH, die also in erster Linie jetzt den Literaturvertrieb macht. Und da weiß man das ja zurzeit, und das nicht erst seit gestern, sich auf der linken Literaturszene in der BRD leider ein sehr großer Kahlschlag ergeben hat. Es ist so, dass auch der Paul Rogenstein Verlag, soweit ich weiß, konnte man auch schon in der Presse lesen, in Schleudern gekommen ist, der ja als Wochenzeitung die DVZ herausgibt, wo glaube ich nur noch zwei Ausgaben gesichert sind. Und das hat alles auch natürlich Folgen für unsere Buchläden. Was nun da konkret laufen wird, weiß ich nicht.
Mich wundert natürlich trotzdem immer dieses zeitliche Zusammenfallen, Veränderungen in der DDR und Einbrüche in den verschiedenen Unternehmensbereichen der DKP.
Ja, es hat, wie ich sagte, sicherlich was miteinander zu tun, nur auch nicht nur mit den Verhältnissen in der DDR, sondern insgesamt in den sozialistischen Ländern. Und die ersten Geschichten waren mit Ungarn zu verzeichnen, hat aber insgesamt auch etwas mit einer Krise der Gesamtlinken, aber natürlich auch der DKP zu tun. Und da die gesamte Linke nicht besonders kapitalkräftig ist, schlägt das immer gleich natürlich voll rein.
Welche Perspektive wird denn die UZ als Wochenzeitung deiner Ansicht nach haben?
Das ist sehr schwierig, weil wir erst eigentlich seit ganz kurzer Zeit daran sitzen, eine Konzeption für diese Wochenzeitung zu erarbeiten. Es ist auch die Frage, was für einen Markt hat denn eine solche Wochenzeitung? Es wird, und das wünsche ich auch der Taz von Herzen, hoffentlich weiterhin eine weitere linke Tageszeitung, nämlich die Taz, geben. was sich mit der anderen Wochenzeitung, der DVZ, also Deutschen Volkszeitung, die Tat, entwickeln wird, weiß man nicht. Man muss gucken, wo in diesem Zusammenhang, in diesem Bereich dann auch der Markt für eine UZ als Wochenzeitung sein wird. Ich denke aber, dass sie einen Markt hat, denn die Kommentierung, auch die Begleitung von der ganzen Politik hier bei uns in der BRD, die dann natürlich bei einer Wochenzeitung auch ein bisschen tiefergehender sein kann als im aktuellen Tageszeitungsgeschäft, wo man doch sehr viel auch, weil man einfach nicht den großen Redaktionsstab betreiben kann, sehr viel auf Agenturmeldungen und andere Dinge angewiesen ist, denke ich, dass man eine Wochenzeitung sicherlich noch viel seriöser und auch viel wertvoller für die Linke in der BRD betreiben könnte.
Nun gibt es natürlich, also sagen wir mal so hintergründige Zeitungen der Linken schon einige, zwar keine Wochenzeitungen, aber ich erinnere an Konkret, ich erinnere an die Kommune, ich erinnere auch an den Arbeiterkampf, die jeweils monatlich rauskommen. Findest du nicht, dass da euer Stand doch recht schwierig sein wird?
Also da machen wir uns nichts vor. Wir sind nicht der Meinung, wir machen jetzt aus der UZ als Tageszeitung eine Wochenzeitung und damit sind alle Probleme gelöst und auf einmal ist der Markt da und die große Masse der BRD wird diese UZ kaufen. Wir werden nach wie vor die gleichen Probleme haben. Wir werden das Problem haben, dass wir, anders als die Taz und anders als auch manch andere linke Zeitung, nicht an Kioske kommen können. Dass wir nach wie vor auch von der Post und von anderen sehr stark benachteiligt sind. Wir hatten also bei der UZ als Tageszeitung, weil wir nur per Post ausliefern konnten, einen Abgabetermin, der einfach dazu führte, dass wir streckenweise bis zu 24 Stunden redaktionell hinter den bürgerlichen Tageszeitungen hinterhergehinkt haben. Ich denke aber, wenn die UZ als Tageszeitung nicht mehr da sein wird, dann werden sehr, sehr viele merken, was sie vermissen.
Das ist so ein bisschen deine Hoffnung. An welche Leser und Leserinnen wollt ihr euch denn wenden? Stark an die DKP oder DKP-nahe Kreise orientiert?
Also es wird natürlich auch weiterhin als Wochenzeitung eine Zeitung der DKP sein. Und es soll auch eine Zeitung sein, in der natürlich die DKP-Politik auch originär zu vernehmen ist. Das ist ja auch gerade das Problem, dass wir ja in anderen Medien sehr, sehr wenig Chancen bekommen. Es soll aber auch stärker als bisher eine Zeitung werden, die sich wendet an Kreise, die jetzt nicht dem engeren DKP-Umfeld angehören. Wir wollen uns auch stärker wieder auf den gesamten gewerkschaftlichen und betrieblichen Bereich konzentrieren. Wir wollen aber auch versuchen, ein bisschen mit Diskussionsforum zu werden für die Frage, wie geht es in der Linken, in der BRD insgesamt weiter.
Jetzt habe ich zum Schluss noch eine vielleicht persönliche Frage. Wie sieht denn deine Zukunft als hauptamtlicher UZ-Redakteur aus oder die Zahl der Redakteurinnen oder Redakteure, die jetzt eine Tageszeitung hat, die wird natürlich größer sein. Wie sehen eure Perspektiven jetzt persönlicher Art aus?
Ja, also es wird so werden, dass wir sicherlich eine Reihe von Redakteuren haben werden, die dann gehen, die entweder sowieso gehen, Stellen, die wir nicht mehr besetzen können oder so. Wobei man sagen muss, ein gewisses redaktionelles Minimum muss so oder so da sein, ob man eine Tages- oder Wochenzeitung macht. Und wir arbeiten jetzt schon mit dem absoluten Minimum. Wir werden da nicht sehr, sehr viele Sachen abbauen. Wie meine persönliche Zukunft aussieht, muss ich dir ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ich bin natürlich auch gerade dabei, mir zu überlegen, ob ich nicht auch, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja bei uns weder jetzt noch in Zukunft so viel Geld haben werden, dass das auch alles finanziell lukrativ ist, muss man sich schon überlegen, was man in Zukunft macht. Also bei mir konkret weiß ich es nicht. Ich stelle auch gerade Überlegungen an. Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Jahr noch bei der Wochenzeitung UZ als Redakteur dabei bin.
Dann danke ich dir für das Gespräch.
Ja, danke schön.
Schwermetall Verseuchung auf dem Greta-Gelände. Am vergangenen Freitag haben wir im Info bereits darüber berichtet. Fast ein Jahr nachdem erstmals auf die Blei- und Cadmiumbelastung auf dem Freiburger Greta-Gelände aufmerksam gemacht wurde, hat die Stadt jetzt reagiert. Sie empfahl den Kindergruppen auf dem Gelände, der Kita und der Lagarini, sich um neue Räumlichkeiten umzusehen. Der Grund? Die letzten Messungen des Staubs am Boden und in der Luft in den betroffenen Gebäuden ergaben Schwermetallbelastungen, die laut Gesundheitsamt zwar nicht gesundheitsgefährdend sind, aber doch eine Sanierung der Räumlichkeiten nötig machten. Nachdem bereits vor 3 Monaten die Gießereihalle für den Spielbetrieb geschlossen worden war, haben nun also auch die Kindergruppen das Gelände verlassen. Sie halten sich derzeit in Ersatzräumen auf und machen ab nächster Woche erstmals Weihnachtspause. Und auch das Strandcafé wird nächste Woche erstmals dicht machen, denn dort wurden die höchsten Schwermetallbelastungen gemessen. Am Telefon haben wir jetzt den Sigi von der Greta Baukooperative, die einen Teil der Gebäude hier am Greta-Gelände in Erbpacht verwaltet und bislang hier Wohnungen und Büroräume baut. Das Studio, aus dem wir gerade senden, befindet sich ja auch da auf dem Greta-Gelände. Müssen wir jetzt damit rechnen, dass wir den Sendebetrieb demnächst hier einstellen müssen, Sigi?
Ja, Markus, leider höre ich dich sehr schlecht, also nur ganz indirekt.
Also ich wiederhole die Frage nochmal. Ja. Momentchen. Ja. Frage, müssen wir damit rechnen, nach den letzten Messungen von Schwermetall hier auf dem Gelände, dass man auch das Studio von Radio Dreieckland hier demnächst mal auslagern muss?
Also das kann ich im Moment nicht beantworten, wann was geschlossen werden muss, wann nicht. Es ist relativ, also jedenfalls so, dass mir, also ich selber sehr schockiert bin ab der Höhe der Werte, die in Räumen sind, die vor allen Dingen frisch renoviert sind. Das heißt, das kann nicht von innen kommen, sondern dieser Dreck kommt von außen. Wobei die Bewertung von diesem Blei und Cadmium in den Räumen, die ist jedenfalls 5 bis 10 Mal höher, wie zum Beispiel im Innenhof vom Greta-Gelände. Das heißt, für uns ist es wahrscheinlich so, dass nicht nur das von dem, also über die Füße reingetragen wird, sondern es ist auch zu vermuten, dass es über den Luftstaub kommt, was wir eigentlich schon immer vermutet haben. Nur wurde bisher noch nie Messungen gemacht. Das wurde zwar alles schon mal besprochen mit der Stadt, dass sie sowas machen, aber die sind alles, machen alles sehr, sehr langsam und bedächtig und möchte wahrscheinlich in allem eher Geld sparen. Und wenn sie reagieren, dann machen sie es nur sehr punktuell. Zum Beispiel wie jetzt auch wieder diese Aktion mit diesen Kindergruppen. Ne? Das ist zwar klar, dass die Kindergruppen jetzt raus sollen, das wollen die Eltern auch selber, zumindest so lange, bis die Räume wieder gesäubert sind und bis der Innenhof geteert wird und eben abgetragen wird, des Zeugs. Aber immer wieder sieht man ganz genau, wie punktuell die arbeiten. Sie betrachten zum Beispiel nicht das ganze Grün. Das Blei muss in der ganzen Gegend liegen. Und wo genau, das ist unklar. Und deswegen werden wir vom Greta-Gelände, also nicht nur die Greta-Baukooperative, Messproben außerhalb vom Gelände in Wohnungen und Dachstühle machen lassen, die wir selber bezahlen, und um das zu beweisen, weil die Stadt da einfach das nicht wissen will. Und sie auffordert, dass sie jetzt wirklich mal eine klare Messreihe macht, wo klar ist, wo liegt dieses Blei.
Wie war denn das mit der jetzigen Messreihe? Wenn ihr also da richtig mitkriegt habt, dann gab es doch unterschiedliche Messungen, unterschiedliche Ergebnisse. Wo kamen denn jetzt die letzten Werte daher?
Also jetzt ist so, dass inzwischen die Stadt schon zumindest so intensive Untersuchungen macht, dass auf Greta-Gelände und Fauler-Gelände bezogen ist. Und auf dem Greta-Gelände haben schon sehr viele Messungen inzwischen gemacht, das ist klar. Ne? Und die letzten Messungen, die sind jetzt eben mit diesem industriehistorischen Recherche gemacht worden, und in dem Hinblick kamen die Messungen auch. Und da war die Stadt auch selber sehr überrascht, wie hoch die Werte jetzt sind in den Räumen. Ne? Also vor allen Dingen auch in die Kita zum Beispiel, wo auch frisch renoviert ist. Ne?
Was hat denn das jetzt für Konsequenzen? Ich meine, wenn das Zeug aus der Luft kommt, teilweise sich also irgendwo offenbar hier im ganzen Viertel befindet, ja. Was kann man denn da überhaupt tun?
Ja, man muss auf jeden Fall erstmal diese Messungen machen, die außerhalb sind, um zu sehen, wo es überhaupt insgesamt liegt. Das muss man zwar zügig machen, und sie versuchen das halt immer nur sehr punktuell zu machen. Sie reagieren nur punktuell. Wenn, dann würde sie nur irgendwo eine kleine Wiese austauschen. Das nützt nichts. Das haben sie bisher gemacht. Sie haben die Kita-Wiese getauscht. Sie haben die Lagerine-Wiese ausgetauscht. Das sind alles kleine Flächen von 100 Quadratmeter, 200 Quadratmeter. Ne? Und so kann man nicht reagieren. Ne? Das ist ganz klar, weil da liegen zum Beispiel riesige Baugruppen offen, zum Beispiel vom Riegeler Gelände, das ist eine riesen Fläche, ne, die liegt offen, da staubt es dauernd. Ne. Und das sind unter anderem die Probleme. Ne. Also, und auf der Fauler-Seite, da ist auch eine riesen Baugrube, wo gebaut wird und wo von den Anwohnern immer verlangt wird, dass die das Nassspritzen, was nur ganz, ganz wenig gemacht wurde, ne, sondern da hat dann auch immer dauernd gestaubt. Ne. Und da war eben die Belastung ziemlich hoch. Und das andere sind dann noch die Dächer. Da wird ziemlich sicher überall ziemlich viel liegen. Das heißt, die Dächer müssen renoviert werden, der Boden muss zum Teil ausgetauscht werden. Das muss alles in einem gemacht werden, nicht immer punktuell mal da einen Meter, da einen Meter. Wobei es nicht heißt, dass man trotzdem natürlich jetzt mal anfangen soll und bei uns den Hof machen soll. Ne? Das ist ganz klar. Das muss man trotzdem machen. Ne?
Ja, jetzt noch eine Frage zum Schluss noch, das, was die Stadt jetzt macht. Ich meine, man könnte ja da den Verdacht kriegen, dass die auf diese Weise sich ein Problemgebiet vom Hals schaffen wollen. Jetzt zuerst Gießereihalle geschlossen, jetzt sind die beiden Kindergruppen, die ja auch nur mit viel, viel Engagement überhaupt durchgesetzt werden konnten, hier ausgesiedelt worden. Wenn das so weitergeht, dann haben sie doch irgendwann ein Problem weg hier am Gelände.
Ja, das sieht im Moment so aus, aber wenn man das nur auf das Kreditgelände bezieht, stimmt das, aber man müsste eigentlich dann das ganze Grün räumen, ne? Und deswegen stimmt das Ganze nicht. Und dann, also auch das Problem mit den Kindern zum Beispiel, finde ich ziemlich gefährlich, dass man nur die Kindergruppe räumt, weil es wohnen ja Kinder, erstens auf dem Gelände, auch Kleinkinder, und es wohnen überall Kinder im Grün, ne? Also muss man die Sache wirklich schleunigst angehen und die Stadt muss endlich auch mal Gutachter herbeiziehen, die sich mit dem Problem befasst haben, und das haben sie einfach nie gemacht. Die wissen seit einem Jahr Bescheid, was hier los ist, und sie machen immer alles sehr träge und langsam. Das geht so nicht weiter. Ne?
Ich könnte jetzt natürlich uns selber auffragen, was wir jetzt eigentlich zu tun gedenken, aber ich frage es auch euch, was ist am Gelände, was wird jetzt am Gelände gemacht, wie soll das durchgesetzt werden, dass die Stadt wirklich mal handelt?
Also wir versuchen die Stadt seit einem Jahr auf dieses Thema, machen wir sie immer aufmerksam. Wir haben ihnen Gutachter genannt, wir haben ihnen verschiedene Vorschläge gemacht, wo sie zum Teil darauf eingehen, aber immer sehr bremsen. Mit dem Hof haben wir immer schon, den Hof zu machen, den Kräderhof haben wir ihnen schon lange empfohlen. Da gibt es nur Streite über diese Grenzwerte dann, wo sie immer versuchen, die Grenzwerte nach dem alten Muster zu nehmen, die international schon längst überholt sind. Und da versuchen wir Druck zu machen, jetzt auch über die Öffentlichkeit. Also jetzt gleich ist auch wieder eine Versammlung vom Kreta-Gelände, und da werden wir weiter überlegen, wie wir weitermachen.
Okay, gut, und wir werden weiter darüber berichten. Danke mal für das Gespräch. Okay. Einen kurzen Nachtrag jetzt noch zum Thema. Wir haben also auch versucht, die Stadt heute zu erreichen, war heute nicht möglich, weil irgendwie alle mit der Gemeinderatssitzung beschäftigt waren, heute Nachmittag. Deshalb noch ein Hinweis auf eine Sendung heute Abend. Und zwar wird hier um 20 Uhr im Frauen- und Lesbenradio auf 102,3 MHz werden Vertreterinnen sein der Kita, der Kindergruppen, der Kita und der Lagaini, und berichten über ihre Situation jetzt, nachdem sie eben raus müssen haben aus den Räumlichkeiten. Und am kommenden Donnerstag im Gruppenradio zwischen 4 und 5 am Nachmittag wird es ebenfalls um dieses Thema ausführlicher gehen. Also heute Abend nochmal auf Radio Dreieckland ab 20 Uhr zum Thema Bleiverseuchung im Grün.
Ja, eben erhielten wir einen der erwarteten Telefonanrufe, und zwar hat die Anja Görger, grüne Abgeordnete im Gemeinderat in Freiburg, uns eben angerufen, direkt aus der Debatte im Gemeinderat. Sie hat gesagt, es ist noch zu keinem Punkt irgendetwas entschieden worden. Es gibt wohl große Redetiraden von den verschiedensten Fraktionen. Eben gerade ist der Herr Schröder von der CDU wohl wieder ans Rednerpult getreten, und noch nicht mal die Neuverteilung der Aufgaben der Dezernate, das heißt also auch die Einrichtung eines Umweltbürgermeisters-Dezernats ist noch nicht beschlossen werden, geschweige denn die Frage, wer jetzt zukünftiger Kulturbürgermeister werden soll. Und insofern ist noch alles offen, und alle von euch, die gerade jetzt dann auch noch Lust haben, sich das Theater ein bisschen anzuschauen, die kann ich einladen, sich direkt auf die Zuschauertribüne im Freiburger Rathaus zu begeben. Es ist noch spannend und ihr könnt noch einiges mitbekommen. Jetzt haben wir auch zu diesem Beitrag, zu den Hintergründen der Wahl und auch dieser Einrichtung des Umweltdezernats, einen Telefonanruf bekommen. Und zwar möchte mich ein Hörer da ein bisschen korrigieren. Hallo, kannst du mich hören?
Ja.
Kannst du vielleicht einfach mal sagen, was dir an meinem Beitrag aufgestoßen ist?
Ja, also du hast einfach gesagt, ganz am Anfang von der Nachricht, dass also die Grünen also beschlossen hätten, oder die Fraktion, für eine 30-prozentige Bebauung des Rieselsfeldes, also dass sie dafür stimmen würden oder sich einsetzen würden. Die Sache stimmt nicht ganz, und zwar haben wir letzte Woche eine Mitgliederversammlung gehabt, also es war am Donnerstag, und da wurde unter anderem nochmal ausdrücklich beschlossen, dass wir, die Grünen, generell für einen Nichtbebauung sind für das Rieselfeld, also dass da nicht gebaut wird. Und wenn es wird halt so aussehen, dass es sich politisch nicht durchsetzen lässt, dann möchten wir halt dann, dass es also so wenig wie möglich gebaut wird auf dem Rieselfeld. Und aber nur einfach so, so generell gesagt, wollen wir, dass überhaupt nicht gebaut wird auf dem Rieselfeld. Und das ist also von euch falsch rübergekommen. Also ihr habt gesagt, wir sind für eine 30-prozentige Notlösung, also für so eine Lösung, wie es die anderen Parteien vorgeschlagen haben. Aber das ist nicht der Fall. Also generell sind wir für eine Nullbebauung auf dem Rieselfeld.
Ja, dann danke ich dir und hoffe vielleicht mit dir gemeinsam oder mit dem Grünen Kreisverband gemeinsam, dass sich dann die Fraktion im Gemeinderat auch an diesen Beschluss halten wird. Dankeschön.
Bitte.
Salvadorenische Flüchtlingslager in Honduras lösen sich auf. Colo Moncagua ist ein salvadorenisches Flüchtlingslager, eines von vielen in Honduras, direkt an der Grenze zu El Salvador. In Colo Moncagua leben unter dem Schutz der Vereinten Nationen und mit Hilfe kirchlicher Organisationen rund 9000 salvadorenische Flüchtlinge. Seit 1980 sind sie vor Krieg, Terror, Folter und Massakern aus El Salvador nach Honduras geflüchtet. Aber auch in Honduras sind sie und waren sie nicht willkommen. Das Lager ist von honduranischem Militär umstellt. Die Flüchtlinge unterliegen immer wieder Repressalien durch die Armee, dürfen das Lager nicht verlassen und leben von Nahrungsspenden durch die UNO. Gleichzeitig organisierten die Flüchtlinge am Rande des Existenzminimums schon eine gemeinschaftliche Verpflegung, eine gemeinschaftliche Bildung, Gesundheitsversorgung, bauten basisdemokratische Lagerstrukturen auf. Kurzum, ein Stück des neuen El Salvador, das sie hoffen, mit aufbauen zu können, versuchten sie schon im Flüchtlingslager aufzubauen und zu realisieren. Jetzt wollen die Flüchtlinge zurück nach El Salvador, dort, wo die Offensive der FMLN mit brutalen Angriffen auf die Zivilbevölkerung durch die faschistische Arena-Regierung beantwortet wird. Ich sprach mit Heide Drommer, die ein Jahr als Internationalista in Colo Moncagua lebte und arbeitete und jetzt als Menschenrechtsbeauftragte des Deutschen Diakonischen Werkes in Honduras war und vor zwei Wochen aus Colo Moncagua zurückkehrte. Meine erste Frage: Wieso wollen die Flüchtlinge jetzt zu diesem Zeitpunkt, da die Kriegsgeschehen etwa wieder so sind wie 1980, als die Salvadorener ja nach Honduras geflüchtet sind, um den Bombenangriffen, der Folter und der Repression zu entgehen? Warum wollen sie zu diesem Zeitpunkt zurück nach El Salvador?
Es ist so, dass die Flüchtlinge aus, also die Salvadorenos aus Mesa Grande, aus dem Lager im Norden, was das größte Lager lange Zeit über in Honduras war, die sind schon seit 2 Jahren dabei, sich zu repatriieren. Und bis auf wenige Leute sind die inzwischen nur auch alle nach Salvador zurückgegangen. Worüber wir jetzt eigentlich sprechen, sind die Flüchtlinge aus Colo Moncagua und die aus San Antonio, das sind bei einem anderen Lager mehr im Süden von Honduras, die erst jetzt dieses Jahr nach der Flüchtlingskonferenz, die im Frühsommer diesen Jahres in Mexiko getagt hat, sich darauf vorbereitet, zurückzugehen. Und ich rede jetzt konkret über die Flüchtlinge aus Colo Moncagua, die seit 9 Jahren in Honduras sind, die jetzt trotz der FMLN-Offensive nach wie vor den Plan haben, zurückzugehen. Die Situation ist für Außenstehende, wenn man das erstmal so hört, war auch für mich lang so überhaupt nicht verständlich. Weshalb wollen die jetzt nach Salvador zurück, in ein Land, wo die Arena-Partei seit dem Juni an der Macht ist, seit dem Wahlsieg im März die Menschenrechtsverletzungen massiv zugenommen haben und es nicht abzusehen ist, wenn oder es wenig einschätzbar ist für die Flüchtlinge, wie verhält sich die salvadorianische Regierung, wenn sie jetzt nicht zurückkommen. Klar ist, die waren in Honduras nie willkommen, die Strategie von ACNUR, also vom Flüchtlingshochkommissariat von der Vereinten Nationen, ist, dass die Flüchtlinge weltweit zurückgehen, beziehungsweise dieses Krebsgeschwür, so wie sie da von honduranischer Regierung in Colo Moncagua bezeichnet worden sind, was da Unruhe in das Grenzgebiet kommt, dass das da aufgelöst und befriedet in Anführungszeichen werden soll. Die Flüchtlinge sind seit 9 Jahren da. Innerhalb der des letzten Jahres, trotz anderer Zusagen, trotz einem erfolgreichen Hungerstreik im letzten Jahr, hat ACNUR, also die UNO, die Flüchtlingshochkommissariat, die Versorgung reduziert. Der militärische Druck auf die Lager in Honduras ist nach wie vor hoch geblieben. In San Antonio ist dieses Jahr wieder ein Massaker verübt worden mit vielen Verletzten. Und die Einschätzung, denke ich, der Flüchtlinge in Colomuncagua war die, dass es eigentlich jetzt auch, eben nach dieser Flüchtlingskonferenz in Mexiko, was so der Angelpunkt war, wo das eines die Flüchtlingskonferenz hat übrigens kein einziger Flüchtling daran teilgenommen, das war die Hilfsorganisation, die Regierung und ACNUR. Aber trotzdem sagen sie, ja, das ist so ein Markstein und im Friedensprozess in Mittelamerika und sie möchte ihren Beitrag auch dazu leisten. Sie möchte zurückgehen in ihre Heimat, auch wenn da jetzt ein Friede oder so, eine Sicherheit, dass sie sich so bewegen können, wie sie sich das eigentlich vorstellen, nicht gegeben ist.
Du warst ja jetzt gerade in Colomuncagua, als die FMLN sozusagen ihre Offensive gestartet hat. Wie ist denn das da aufgenommen worden dann in den Flüchtlingslagern?
Wir waren relativ kurz da, wir haben nur ein Permiso, also so eine Erlaubnis da reinzugehen, für 4 Tage gekriegt und haben dann also auch nur 4 Tage uns dort aufgehalten. Wir sind am Samstagabend, glaube ich, war es, wo das dann in Radio Venceremos gekommen ist, waren wir in einer Hütte, also wirklich zufällig haben wir dann eigentlich da mitgekriegt, waren um eins der wenigen Radios rumgeguckt und haben natürlich total total überrascht dann von dieser, von der Offensive der FMLN gehört. Die Leute in der Hütte, die wussten auch von nichts und das hat natürlich jetzt schon die Strategie der Flüchtlinge meiner Meinung nach, so oder so wie ich das sehe, mit den Informationen, die ich habe, durcheinander gebracht. Es war so, dass wir eigentlich vorhatten, also wir sind am Freitag dort angekommen, Samstag, Sonntag sah es noch so aus, dass sie ein Teil der Flüchtlinge mit Lastwagen nach Salvador geht, um da mal das Material hinzutransportieren, Material, so die abgebaute Hütte, die Bretter, Nägel und dieses Baumaterial halt, um dann in Salvador die so eine Anfange vorzubereiten, wenn dann der große Strom dann losgeht. War noch am Sonntagabend eigentlich so, dass es aussah, wir fahren am nächsten Montag, also am Montag los, aber das ist dann allerdings dann eben Sonntagabend aufgeschoben worden. Auch deshalb, weil von ACNUR sollte so Lastwagen gebracht werden. Ich glaube, es waren 63, die man da erwartet hätte. Die waren also am Sonntagmittag um 12 noch nicht da. Also es war schon auch so, dass ACNUR das Ganze verzögert hat, weil die Taktik von ACNUR war die, dass der Retorno der Flüchtlinge erst nach den Wahlen in Honduras, das war am 26. November, losgehen soll. Und von daher, wie das aufgenommen worden ist, auf jeden Fall schon so, dass sie sich bis heute weiß, nicht davon abbringen lassen möchte. Sie möchte trotzdem zurück. Und es sind in der Zwischenzeit auch um die 1400 Flüchtlinge in 2 Gruppen losgegangen über die direkte Grenze, ohne ACNUR-Begleitung und ohne zu wissen, wie sich die salvadorianische Regierung dann verhalten wird. Also die erste Flüchtlingsgruppe, die zurückgegangen sind, da gab es einen Luftangriff drauf, geflogen war. Es gab Tote und Verletzte auch. Die zweite Gruppe, so wie ich jetzt letzte Woche gehört habe oder gelesen habe, gab es keine Vorkommnisse bislang. Aber wie das jetzt nur alles weitergeht, also in der Hauptstadt, da ist halt, also es ist eigentlich, kann man überhaupt nicht so kurz beschreiben, wie es da aussieht. Das, was uns als spärliche Information im Moment durch Leute, die halt, also durch Ausländer, die jetzt inzwischen aus dem Land geflogen sind, rausgeschmissen worden sind, erreicht, das ist sowas von schrecklich.
Inzwischen musste längst schon der evangelische Bischof in El Salvador nach Drohung von Todesschwadronen in Exil gehen. Internationale Brigaden, Friedensgruppen, die gearbeitet haben, haben das Land verlassen. Und Heide Drommer schilderte dann am Beispiel verschiedener Basisorganisationen nochmal die konkrete Verfolgung zurzeit jetzt in Salvador und auch in der Hauptstadt vor allen Dingen.
Die irgendwie mal in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, und das waren in letzter Zeit halt schon einige, die Basisorganisationen, die haben sich formiert, die letzten Jahre über. müssen also übernachten jede Nacht woanders, weil sie verfolgt sind. Von der lutheranischen Kirche haben die Militärs mit oder Liste von Mitgliedern, die gehen in systematisch die Häuser durch, suchen nach Lutheraner, und so ist das jetzt nicht nur bei der Kirche, sondern diese ganze Gewerkschaften, Genossenschaften, Basisorganisationen, Frauengruppe. Ich meine, mit dem Überfall auf Comadres hat das Ganze ja angefangen. Die FMLN-Offensive ist eine Antwort auf einen Überfall, auf einen brutalen Militärüberfall auf das Büro von Comadres. Das ist das Nationale Mütterkomitee und Fastras, was eben auch eine andere Basisgruppe ist, wo der dieser Militärstodeschwadron und auch der Regierung halt absolut nicht passt, ja.
Anzumerken sei noch, dass die salvadorianischen Flüchtlinge, die jetzt aus Honduras in ihre Dörfer zurückkehren möchten, dass diese Dörfer, aus denen sie kommen und wo sie wieder hinwollen, in der von der Befreiungsbewegung FMLN kontrollierten Zone liegen.
Erneuter Freiburger Appell. Vom 1.2.89 bis 12.05.89 befanden sich bundesweit 48 Straf- und U-Haftgefangene wegen politisch motivierter Straftaten und ca. 50 Gefangene aus dem sogenannten Normalvollzug mit eigenen Erklärungen im Hungerstreik. Am 11.05.89 unterstützten zahlreiche Freiburger Bürgerinnen und Bürger, vertreten durch viele Gruppen und Organisationen, die von den Gefangenen aufgestellten Forderungen, die da lauten: Zusammenlegung in eine oder zwei große Gruppen, freie politische Kommunikation und Information mit allen gesellschaftlichen Gruppen, freie Arztwahl für alle Gefangenen, Freilassung der haftunfähigen Gefangenen Angelika Goder, Claudia Wannersdorfer, Günter Sonnenberg, Bernd Rössner und alle anderen Haftunfähigen, Zusammenlegung der kämpfenden Gefangenen im sogenannten Normalvollzug. Sie forderten nicht ihre Freilassung, sondern Haftbedingungen, unter denen sie ohne Lebensgefahr die oft unabsehbar lange Haftdauer psychisch und physisch überstehen können. Sie forderten daher nicht mehr und nicht weniger als das auch ihnen zustehende Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Diese Forderungen waren nicht maßlos, sind legitim, sind erfüllbar, auch heute noch. Es sind Grund- und Menschenrechte, die auch Gefangenen zustehen. Soweit ein Zitat aus der Neuauflage des sogenannten Freiburger Appells zum Protest gegen die Fortsetzung menschenunwürdiger und menschenverachtender Haftbedingungen. Unmittelbar nach Abbruch des Hungerstreiks der politischen Gefangenen im Mai diesen Jahres ist es auch relativ still geworden um die Bewegung außerhalb der Knäste, die sich gegen die Haftbedingungen wandte und wendet. Jetzt möchten die Initiatoren und Initiatorinnen des damaligen Freiburger Appells ihre Initiative neu starten und laden deshalb für morgen Mittwoch, den 20.12., zu einem Treffen ein. Ich habe jetzt neben mir im Studio sitzen Michel Moos, Rechtsanwalt in Freiburg und auch Verteidiger in einigen Strafverfahren mit politischen Gefangenen. Grüß dich, Michel. Ich möchte dich fragen, warum gerade jetzt gibt es nach doch einer relativ langen Ruhepause so einen Neuimpuls für eure Initiative? Du bist ja auch Mitinitiator des Freiburger Appells gewesen.
Ja, wir haben also die ganze Zeit über bestimmte Sachen versucht zu machen. Wir haben ja einen offenen Brief geschickt an den Justizminister. Wir haben beantragt, dass wir mit den Gefangenen zu mehreren sprechen können, also reinkommen können in die Knäste, überhaupt die Möglichkeit dadurch geschaffen wird, tatsächlich Kontakt zu kriegen, anders als eben mit ständig zensierter Post. Und es wurde alles abgeblockt. Es ging überhaupt nichts. Selbst die Postsendungen wurden nur zum geringen Teil ausgehändigt. Die Besuchsanträge wurden abgelehnt. Und wir dachten, dass es einfach an der Zeit ist, das aufzuarbeiten mit den Leuten, die gemeinsam den Appell damals gemacht haben, und sich zu fragen, nimmt man das jetzt hin, sagt, es geht im Moment nicht anders, es geht nicht mehr, und wir warten kampagnenmäßig, irgendwann kann man vielleicht wieder was machen, aber wir machen nichts mehr vorerst, und das finden wir eben nicht so gut. Wir wollten eigentlich einen Anstoß geben, um mit den Leuten zusammen zu überlegen, was kann man jetzt machen.
Inwieweit hat denn die Tatsache, dass der Herr Herrhausen umgebracht worden ist, inwieweit spielt die denn hinein in diesen Neubeginn eurer Aktivitäten? Oder ist es nicht gerade ein gegenläufiger Faktor in der gegenwärtigen politischen Lage auch für die Knäste oder für die Gefangenen dort drin?
Also die Maßnahmen nach dem Anschlag gegen die Gefangenen haben uns dann darin bestärkt, dass so ein Treffen unbedingt notwendig ist, weil wir den Eindruck wieder erneut bestätigt bekommen haben, dass die Gefangenen als quasi Geiseln herhalten müssen, um immer dann, wenn draußen was passiert, eben wieder eine Verschärfung abzubekommen. Und dann haben wir gesagt, umso mehr müssen wir jetzt die Haftbedingungen, die sich ja im Prinzip nicht geändert haben. Es haben sich bestimmte kleine Dinge geändert, da können wir kurz drüber berichten, aber im Prinzip ist die Forderung nach Zusammenlegung nicht durchgesetzt worden. Umso mehr, haben wir gesagt, muss es jetzt besprochen werden, was man in der Richtung weitermachen kann.
Und dafür soll morgen das Treffen, der erste Anstoß, wieder hier in Freiburg sein?
Ja, da haben wir also wieder praktisch alle Leute eingeladen, die damals mitgemacht haben. Wir wollen die Leute auch denen bekannt machen, das Material, was wir haben. Wir haben ja von vielen Gefangenen Post bekommen. Wir haben im Wesentlichen eine positive Resonanz von den Gefangenen auf die Initiative bekommen. Wir wollen auch deutlich machen, wie die Vollzugsanstalten reagiert haben, der Justizminister reagiert hat, nämlich der Justizminister im Übrigen gar nicht. Der hat es noch nicht mal verwehrt befunden, auf unseren offenen Brief vom 30.06. überhaupt zu antworten. Er hat verlauten lassen, im Landtag auf offene Briefe antworte er nicht. Also das wollen wir erstmal bekannt machen, dann wollen wir die jüngsten Repressalien bekannt machen. Ich weiß nicht, wenn wir die Zeit haben, kann ich dazu jetzt noch kurz was sagen.
Ja, ich denke, die Zeit ist eher knapp, weil wir sonst in den Verzug kommen mit unseren ganzen Sendungen. Vielleicht wichtig nochmal für alle diejenigen, die das hören, die angesprochen sind, die sich auch interessieren. Es können ja sicherlich auch diejenigen kommen, die vor einem halben Jahr noch nicht dabei sind. Vielleicht sagst du nochmal, wann genau und wo morgen euer erstes Treffen wieder stattfindet und wo man auch, wenn man da jetzt verhindert ist, an näheres Material kommen kann, wen man kontaktieren kann.
Also das Treffen ist morgen um 28 Uhr in der ESG, in der Turnseestraße. Und Material, viel Material jetzt so abrufbereit haben wir nicht, aber wenn sich jemand interessiert, kann er entweder an mich schreiben in der Poststraße 5 oder an die Doris Bonger im Büro der Grünen in der Günterstalstraße.
Ja, und vielleicht noch zur Ergänzung, die ESG ist in der Turnseestraße in Freiburg.
Ja, soweit das Studiogespräch, wenigstens das hat noch geklappt, auch wenn die erhofften Telefonanrufe aus Ostberlin und aus Frankfurt ausgeblieben sind. Aber wir werden die Berichterstattung natürlich trotzdem weiterführen in einer der nächsten Sendungen im Info zwischen 18 und 19 Uhr. Jetzt noch ganz kurz zu Veranstaltungshinweisen. Für heute Abend haben wir euch sowieso nicht allzu viel zu empfehlen oder vorzuschlagen. Einmal um 20 Uhr im Theater am Eck tritt auf Volkmar Straub mit seinem Kabarett Gestaltes Deutschland um 20 Uhr im Theater am Eck. Dann im kommunalen Kino heute wieder aus der Kurzfilmreihe aus den Ostblockstaaten, und zwar Kurzfilme aus Bulgarien, JSSR, Polen und der UdSSR und aus Kuba auch noch, und zwar im kommunalen Kino in der Urachstraße um 21 Uhr. Dann noch ganz kurz jetzt, weil wir vorher beim Thema AJZ, also Autonomes Jugendzentrum Waldkirch, waren. Ein Hinweis: im Rahmen dieser 15 Jahre Waldkirch-AJZ-Veranstaltungsreihe ist morgen wieder was angesagt, morgen Abend, Mittwoch, 20. Und zwar eine Veranstaltung zum Thema Nicaragua heute. Der Arbeitskreis Dritte Welt Elstal wird ein Referat halten und einen Film vorführen zu Nicaragua. Morgen um 20 Uhr im Autonomen Jugendzentrum in Waldkirch. Dann könnt ihr ja, wenn ihr mal dahin geht, euch selber ein Bild von der linken Kaderschmiede machen. Okay, das war's soweit. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich waren die Traudel und der Markus. Und das waren wie immer die
Nachrichten von Radio Dreieckland.